Hallo und herzlich willkommen. Voll schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und ich möchte gleich zu Beginn mal Danke sagen. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Und falls du keine Folge verpassen möchtest, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, um unseren Podcast zu abonnieren. Denn die nächste Folge hat es auch wieder in sich. Wir haben Viktoria Fahringer zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist die jüngste Haubenköchin Österreichs, Köchin des Jahres, eine Tiroler geballte Ladung sitzt da bei mir und es geht natürlich um Tiroler Kulinarik, traditionell umgesetzt da in ihrem neuen Kochbuch, aber auch Fragen werden geklärt, wie zum Beispiel geht es Frauen in der Gastronomie in Österreich oder eben auch, wie erkenne ich eigentlich im Gasthaus, ob jetzt wirklich Österreich am Teller liegt. Dies und viel mehr gleich nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hey Viktoria, voll schön, dass du da bist. Freue mich voll. Habe echt lang gewartet und dich lange angeworben quasi, dass ich dich jetzt da sitzen habe.
Da hast du mir voller Leid. Aber ich bin so froh, dass wir jetzt da sind, weil wer nichts weiß, muss alles essen. Finde ich so wichtig, euer Thema. Und das wird jetzt mal, wie du so schön sagst, ein bisschen Wissen unter die Leute bringen.
Voll. Und ein Mensch wie du bringt das eigentlich relativ gut unter die Leute, weil man da einfach gern zuhört und weil man gern an deinen Lippen hängt, wenn du vom Kochen sprichst. Ich finde das immer voll schön, wenn ich die wieder mal irgendwo wahrnehme und du irgendein Gericht erklärst. Dann denke ich mir, nein, es ist schon auch sehr beeindruckend, wo man über Gerichte so sprechen kann, dass man den Geschmack auch so definieren kann dann und verbal ausdrücken kann. Weil ich kann jetzt sagen, voll gut, das ist dann schon das Maß aller Dinge so ungefähr. Vielleicht kann ich nur ein, zwei Geschmacksrichtungen für mich ein bisschen interpretieren. Aber wenn du dann anfängst, über Gericht zu sprechen, denke ich mir immer, ja genau, ja, ma, ja, das habe ich auch geschmeckt. Und das ist eigentlich voll Qualität, die du hast, die du nach außen bringst und einfach da die Menschen infizierst mit dem, dass man einfach sich mehr Gedanken übers Essen macht und auch seine Geschmacksprägung wahrscheinlich ein bisschen mehr zum Genießen bringt.
Ja, man kann das ja lernen. Also ich sage immer, nicht jeder wächst auf wie ich in der Gastronomieumgebung und hat allerlei Lebensmittel ständig vor Augen, kann alles probieren, was er will. Bei manchen ist einfach der kulinarische Horizont, und das ist gar nicht wertend gemeint, halt einfach nicht ganz so breit gefächert. Aber, und das Schöne ist es, man kann Geschmack wie Vokabeln trainieren und lernen. Und dazu gehört halt, dass man ab und zu Dinge vielleicht probiert, die man noch nicht gegessen hat, Zubereitungsvarianten, Kombinationen. Und deswegen freut mich das, wenn du das so sagst, weil ich versuche das wirklich immer sehr, sehr bildhaft halt zu beschreiben, wie sich Geschmack entwickelt oder wonach das schmeckt. Weil das ist über den Screen gar nicht so einfach, weil die Leute können ja nicht probieren, was ich gerade gekocht habe.
Ja, das gelingt dir wirklich voll gut. Du bist ja ein klassisches Gasthauskind eigentlich, so wie man sich das vorstellt. Man ist dann irgendwie immer in der Küche, hat immer Zugang zum Essen. Wie hast du das erlebt? Also du bist ja in Tirol, in Kufstein aufgewachsen, deine Eltern Gastronomen und vorhin ist einig geboren und einig gewachsen.
Ja.
Erzähl ein bisschen.
Also es war, ich muss echt sagen, ich war damals fünf, sechs, fast sechs, glaube ich, war ich, wie meine Eltern den Betrieb gekauft haben. Und für mich war das wie so ein riesengroßer Spielplatz. Vergleich sie mal gern, wie wenn Kinder am Bauernhof aufwachsen. Die sind überall dabei, die fahren Traktor mit sieben, acht, helfen am Feld mit. Ja, ich habe auch nicht offiziell Salate gemacht mit sieben. Aber das Coolste war damals, muss man halt echt sagen, ich bin halt überall auch mitgelaufen. Also ich war dann im Housekeeping mit dabei, ich bin in die riesengroßen Wäschekörbe gesessen und die Treppe auf und ab, also eher abgerodelt und nicht aufgerodelt. Das wäre cool gewesen, aber leider gehen müssen. Oder du grüßt dann die Urlauber. Dann habe ich sie ausgefratschelt, woher kommt sie eigentlich und wie lange seid ihr gefahren? Aha, und wie schaut das bei euch aus? Habt ihr auch Schnee? Und man wächst einfach ich bin ein sehr kommunikativer, neugieriges, junges Mädchen eigentlich, dann wirklich zu Essen und Kulinarik kommen.
Du bist die jüngste Haubenköchin Österreichs. Wann nimmt man sich das vor? Wo man dann, ich glaube mit 21 war es dann?
Ja, genau. Also ich war 20, wie ich unseren Betrieb übernommen habe und umgebaut habe und ich weiß nicht, also für mich war das immer so eine kleine Challenge mit mir selber, so, hey, kann ich jetzt auch sein, Haubenköchin, so wie die ganzen Köche, Haubenköche, die männlichen. Und bei mir war halt das Thema, ich habe Lehre mit Matura gemacht, habe im eigenen Betrieb gelernt, war dann während meiner Lehrzeit schon im Ausland, war in Frankreich, war in Deutschland in einem 2-Sterner und habe für mich dann ganz schnell gemerkt, Wanderjahre will ich eigentlich nicht machen. Ich glaube, ich kann mir das alles selber beibringen. Und habe dann tatsächlich mein ganzes Leben der Neugierde und dem Weiterbilden, selbst Weiterbilden, aber auch mit allerlei Institutionen und Diplomen, die ich dann tatsächlich auch gesammelt habe, muss man wirklich fast sammeln sagen, weil das waren anderthalb Jahre, wo ich einen Kurs nach dem anderen gemacht habe und habe dann so einen komplett ausgestatteten kulinarischen Handwerkskoffer gehabt und habe mir gedacht, so, und jetzt koche ich eine Haube. Und hat dann funktioniert, direkt in dem ersten Jahr, wo ich es mir vorgenommen habe. Weil ich habe es eigentlich niemandem gesagt, weil meine Eltern waren dagegen, dass wir uns da quasi versuchen in dem Bereich. Und ich habe mir gedacht, na, schauen wir mal. So, nichts war es vorher schon, dann ist halt danach auch nichts. Und dann tatsächlich war es auch Haube über 3 Jahre. Und dann ist die zweite gekommen. Und dann, nach 5 Jahren, 6 Jahren Haubenkochen, habe ich die Hauben an den Nagel gehängt, weil ich für mich fertig war damit.
Jetzt gehen wir nicht von der Haube gleich zum an den Nagel hängen. Wir müssen dazwischen schon ein bisschen herholen. Ja. Was hat dich jetzt so geprägt? Du hast das vorgenommen, Self-Fulfilling Prophecy, würde ich meinen. Ja. Du hast das vorgenommen und dann einfach auch abgeholt. Jetzt als voll junger Mensch einmal mit 20 den Betrieb übernommen, was jetzt auch nicht alltäglich ist. Ich glaube, das trauerten sich ganz viele Menschen gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, man übernimmt da jetzt die Verantwortung. Wie kommst du denn? Bist du jetzt ein Einzelkind oder du bist ja
die jüngste von dreien tatsächlich.
Und dann hast du gesagt, okay, ich bin bereit und ich nehme im Betrieb oder wie?
Ja, meine Geschwister sind ja auch gefragt worden. Mhm. So ist ja nicht. Meine Schwester ist jetzt eigentlich meine bessere Hälfte tatsächlich im Betrieb. Die managt eigentlich alles, was nicht kreativ mit Kochen oder Planung von Drehs oder so zu tun hat, sondern die ist wirklich im Backoffice und die ist super im Backoffice, weil sonst würde ich halt nicht da sitzen. Das kann ich da versprechen. Es war bei uns nie so, dass meine Eltern mir unter Druck gesetzt hätten. Also die haben immer gesagt, hey, das musst du wissen, ob du das willst und deine Entscheidung, du musst das nicht machen. Und wir sind aber dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass wenn wir die Betriebsübergabe machen, dann dass das was ist, was begleitend funktioniert. Also es war zwar der 1.1.2019, der Stichtag, wo ich den Betrieb übernommen habe, mit allen Verpflichtungen und Kopf vor Steuer und so weiter. Aber meine Eltern waren präsent. Und ich finde, sowas ist ganz wichtig, gerade bei so generationsübergreifenden Betrieben, dass nicht zwischen Senior und Junior so ein arger Cut gemacht wird. Vor allem, wenn nur andere Mitarbeitende mit involviert sind, finde ich das total wichtig, dass beide präsent sind und dann in ihre neue Rolle auch reinfinden. Weil die Rolle des Übergebers oder des Übernehmers, das sind zwei, die sehr konträr sind, aber die treffen sich halt trotzdem in der Mitte bei der Gegenwart halt. Und man sollte schon schauen, dass man miteinander redet auch und zusammenkommt und Konflikte ausdiskutiert.
Jetzt hast du daheim gelernt, kann gut sein, kann nicht gut sein, je nachdem, wie rau das Klima ist. Ich merke immer wieder, dass die Weiblichkeit oft in Küchen ein bisschen untergeht in dem Sinn, weil einfach sehr rauer Ton oft herrscht. Immer wieder kommt man auf das. Man sagt zwar, es ist besser geworden und ich glaube auch, dass sie sich wirklich weiterentwickelt hat. Aber wie ist denn deine Wahrnehmung dahingehend?
Also ich muss sagen, im Familienbetrieb arbeiten war, der Ton war super. Also ich glaube, mein Papa war eigentlich der angenehmste Lehrer, den ich mir vorstellen kann. Nicht, weil er mich nicht gefordert hätte. Also ich habe mehr gearbeitet als jeder andere, auch in Stunden und in Umfang. Also viel, viel mehr. Aber das Coole war halt, dass ich habe halt wirklich gesehen, dass er sich mit mir gefreut hat, mit jedem Erfolg, der gekommen ist oder mit jedem Rezept, das ich neu versucht habe. Und dann hat er mir halt auch die Fördermittel sozusagen halt dazu zur Verfügung gestellt und hat gesagt, da schau, da hast du jetzt mal ein Kilo von dem Fisch, jetzt mach einmal was mit dem. Mhm. Oder wenn ich dann so weit war und gesagt habe, jetzt brauche ich dir eine Maschine für Pasta zum Beispiel, weil ich will jetzt Pasta auf die Karte tun, also oder selber gemachte Teigformen, wie auch immer, dann haben wir halt uns mit so einer Maschine ausgestattet. Also der hat das schon sehr, sehr gefördert da und vor allem auch meine Mama tatsächlich, die zwischen mir und meinem Papa oft so, ja, die Knautschzone halt war, das Service, wie es halt oft ist, mhm. Küche, zwischen Küche und Service und sie war halt zwischen mir und dem Papa immer so der Ruhepol, der Vermittelnde tatsächlich, weil er doch zwei Generationen aufeinandertreffen und ich bin die jüngste von dreien. Mein Papa ist 40 Jahre, da kann ich rechnen, bin ich blöd? Na, Entschuldigung. Doch, er ist 40 Jahre älter wie ich. Ja, tatsächlich. Aber er ist jetzt sick. Mein Papa, Entschuldigung. Ja, er ist 40 Jahre älter wie ich. Aber ich finde das insofern einfach wichtig, weil... Ja,
die mit 40 kriegst sozusagen.
Ja, genau, die mit 40 kriegst. Ja, wirklich, genau. Aber ich glaube, dass es insofern was ist, was uns eigentlich als Familie irgendwo auch die Möglichkeit geben hat, uns neu kennenzulernen. Weil du in einem, weiß nicht, ob du das kennst, mit Familie arbeiten. Aber mit Familie arbeiten kann Fluch und Segen zugleich sein. Aber du kommst ganz, ganz schnell an Situationen, wo halt einfach dann teilweise auch Emotionen mitspüren, was ganz normal ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man es ausdiskutiert. Aber es ist schön, mit Familie zu arbeiten. Also es ist so ein Urvertrauen halt einfach da, dass man das Beste machen möchte für einen Betrieb auch.
Ja, klingt voll gut, wo man natürlich in die Gastronomie ein bisschen schaut, noch und merkt man, dass jetzt für Frauen in Küchen oft nicht so wirklich ein Raum da ist. Mir kommt immer vor, es ist die Weiblichkeit nicht so zu spüren manchmal in der Küche. Wird das besser, deines Erachtens?
Jein. Also erstens bin ich froh, dass jene schwarze Schafe, die schwarze Schafe sind, jetzt endlich mal öffentlich auch zur Verantwortung gezogen werden, was man ja allerhand in den Medien jetzt mitbekommt. Also das finde ich sehr gut. Und das andere ist, ich glaube...
Weiß man das vorher schon? Also wisst ihr, sicher, aus der Branche, warst ja. du noch mal, war schon immer irgendwie auf der
Ja, ich war nicht dort, aber ich habe von vielen Leuten halt gehört, wie es halt dort zugeht tatsächlich. Mhm. Und während ich natürlich nicht so durchaus, weil das jetzt meine Meinung, weil ich habe das selber erlebt, also wenn jetzt 30 Leute das Gleiche sagen, dann ja, und jetzt, wie gesagt, dann ja das öffentliche Statement in die Richtung geht, dass man sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, so einen Fehler. Also für mich sind das oft auf Themen, das dann. Das Problem ist, ich glaube einfach, nur weil jemand ein guter Koch ist oder eine gute Köchin ist und toll und kreativ ist, glaube ich, macht das nicht eine Führungsperson aus dir. Und ich glaube, eine Führungsperson muss nicht zeitgleich der beste Koch oder die beste Köchin sein, sondern da geht es um ganz, ganz viele andere zwischenmenschliche Kompetenzen, die diese Personen haben sollten, also diese Soft Skills, von denen man immer redet. Und du hast halt in der Gastronomie gibt es eigentlich überhaupt keine zwischenmenschliche Persönlichkeitsbildung. Also du hast entweder die was den Hauben und Sternen nachjagen, die irgendwo ganz Maniac sind und total teilweise also man kennt es vielleicht von den Dokus, von den Streaming-Portalen, wieder und wieder ein Gericht auseinanderdenken und die hat sich dann komplett im Kochen verlieren. Und dann gibt es welche, die leben Gastronomie als Ganzes und sehen auch den Menschen dahinter, die das Ganze zubereiten. Und ich glaube, ja, was halt einfach gerade in den Medien ist, ist ja, glaube ich, Ersteres tatsächlich.
Und Zweiteres würde ich jetzt eher den Frauen zuschreiben. Also das Gesamte ja. ist immer
gibt
was,
aber
oder?
Auch Herren, muss ich sagen. Also ich habe... einige negative Erfahrungen gemacht, aber zum Glück, und da bin ich echt dankbar dafür, auch viele, viele positive Erfahrungen, wo ich dann aber tatsächlich immer erstaunt bin oder überrascht bin, dass es nicht so war, wie ich es im Worst-Case-Szenario ausgemalt habe. Und das ist halt was, wo ich, und gerade, wir haben ja dieses Kollektiv gegründet, das Kollektiv, wo wir uns auch immer wieder austauschen über Erfahrungen bei Veranstaltungen, bei Kooperationspartnern, wie auch immer. Das ist ja das Schöne, dass endlich da auch ein Diskurs zwischen den Frauen stattfindet. Und es sind halt doch sehr ähnliche Erfahrungen, wenn es um die gleichen Personen geht.
Mhm. Ja, voll spannend. Und auch was, wo ich mir immer denke, da hätte Weiblichkeit eigentlich voll viel Platz. Meistens wird es dann eher im Service oder in der Gästebetreuung sozusagen eher die Weiblichkeit sichtbar und gut eingesetzt.
Ja.
Aber in die Küchen ist oft, ich glaube, man macht vielleicht auch einen Bogen rund um die Küche, weil man sich vielleicht denkt, dem Raumklima kann ich mich nicht aussetzen und Weiblichkeit ist einfach zu wenig zu spüren. Und wenn sich das verändert, ist natürlich voll schön. Und wo man es auch ein bisschen in die Wahrnehmung bringt, ich weiß immer, dass wir momentan ein bisschen überlastet sind mit vielen Themen, die was wir Frauen aufs Tableau bringen, aber sie sind nicht einfach auch da, sonst würden sie auch nicht aufs Tableau kommen, ganz muss man ganz
genau,
ehrlich sagen.
Genau.
Das Kollektiv hast du erwähnt, also da ist ein Konsortium quasi von vier Powerfrauen, würde ich meinen. Vielleicht magst du ganz kurz auch herholen, was ihr da macht und wer da beteiligt ist.
Genau, also wir sind ja eigentlich vier Spitzengastronominnen. Also wir decken ab mit der Helena Jordan die Sommelerie. Wir haben die Sandra Scheidel, die so wie ich den kulinarischen wirklich Köchinnen-Part hat. Dann eben ich und dann gibt es noch die Jamie Reisinger, unsere Patissiere. Und
das ist mein Untergang.
Patisserie, ja, sie macht, die macht Desserts, da hat sie vom Sockel, aber die Sandra hat eine Art und Weise zu kochen, die verwendet keine Gewürze zum Beispiel und wirklich keine Gewürze und ich liebe Gewürze und wir sind sehr konträr. Mhm. Und die Helena, die macht Weinempfehlungen, also und die macht generell Getränke, Korrespondenzen. Also wenn wir gemeinsam Veranstaltungen machen, dann dieses Erlebnis, dieses, was bei den Gästen entsteht, diese wenn sie die Augen so aufreißen, das sind so Momente, da spürt man richtig auch den Zusammenhalt und dass es uns Spaß macht, auch gemeinsam zu arbeiten. Und das Lustige ist ja eigentlich bei uns, wir sind ja eigentlich Konkurrentinnen. Und das Traurige ist eigentlich, dass wir tatsächlich ja auch so irgendwo dann die Kraft in der Vereinigung sozusagen halt gefunden haben, weil wir sind ganz oft für die gleichen Veranstaltungen angefragt worden. Mhm. Und lustigerweise oder traurigerweise ist es oft so, da gibt es dann eine Jury, dann fragen sie halt eine Frau an, und der Rest sind halt wieder Männer. Mhm. Weil wir haben ja schon eine. So die Frau haben wir ja schon. Mhm. Und das sind so Erfahrungen dann, wo man sich denkt, ja, und wie war es, wenn man einfach mal eine Jury macht, wo 4 Frauen und ein Mann sind? So, warum muss es immer dann halt, das heißt, eine Frau und wieder die 4 gleichen, sondern einmal ein paar neue Gesichter.
Mhm. Meistens ja. Auch noch, wenn die zu viel verfügbar sind, aber in dem Sinn, da haben wir gleich ein paar Lügenstrafen da.
Ja, es sind genug verfügbar. Nur ich glaube einfach, was zumindest mich ausmacht, ich möchte es nur für mich sprechen und nicht für Frauen im Allgemeinen, ich habe halt einfach gern ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich nicht mehr so tue, als würde ich mich wohlfühlen. Was halt in vielen Küchen halt manchmal der Fall ist, dass du über blöde Witze hinweg lachen musst oder Dinge bewusst überhörst. Vielleicht kriegst Kommentare ab und das muss gar nicht immer unbedingt was Sexistisches sein, was mitunter halt auch schlimm ist, aber es ist halt manchmal auch so ein bisschen, ja, so geringschätzende Momente oder wenn du leicht belächelt wirst oder so. Und das war, ja, für mich mit eben auch ein Grund, dass ich mich so dahinter geklemmt habe, all diese Auszeichnungen und Awards und so weiter einzusackeln, weil du das einfach in der Welt, in der wir lebst, weil einfach die Branche sehr Männer- und auszeichnungsdominiert ist und das halt oft die Männer sind, ich mir dachte, das brauche ich, das ist das Werkzeug, was ich brauche. Und es hat gestimmt.
Die Kompetenz müssen wir immer ein bisschen untermauern, das ist immer nur da. Und ich denke mir immer, solange die spürbar ist, ist die gleiche Sicht nicht gegeben. Andererseits haben wir natürlich auch andere Qualitäten, die gar nicht vorhanden sind im anderen Geschlecht vielleicht oder nicht so klar oder so tiefgehend, wie es bei uns sind. Und ich glaube, das können wir selber auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht bringen. Und darum freut es mich voll, wenn ich solche Frauen wie die zum Beispiel einfach da sitzen habe, wo ich einfach weiß, okay, wir sind da voll am richtigen Weg und absolut in der Sichtbarkeit und in der Wahrnehmung mit Kompetenz untermauert, was man halt immer noch
ja,
machen.
Ja, genau. Das Kollektiv ist geballte Kompetenz. Genau, cool. Wir grenzen übrigens keine Männer aus. Wir sind halt aktuell aufgrund der Tatsache, dass wir als Frauen sind, ein female-only Kollektiv, aber das ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man Männer ausgrenzt per se. Darum geht es überhaupt nicht, weil, wie die Jamie immer so schön sagt, Feminismus ist für alle da. Sie tut auch den Männern gut. Gerade Stichwort toxische Maskulinität und so. Und am Ende des Tages wollen wir einfach ein harmonisches Miteinander, das trotz Druck und trotz Höchstleistung in der Arbeit tatsächlich möglich ist. Es muss nicht geschrien werden, es muss nicht beschumpfen werden, es muss nicht belästigt werden, man muss niemandem handgreiflich werden gegenüber, damit man gut kochen kann oder eine gute gastronomische Gesamtleistung am Tisch bringen kann. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Soft Skills. Also ich kann nicht nur meine Kochfähigkeiten ausbauen, aber alles andere, quasi der Zweck heiligt die Mittel, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht ein Maniac-Künstler sein, wo die Mitarbeiter Angst haben oder das, wo das normalisiert wird. Dafür lerne ich aber auch was. Was? das kann man doch nicht machen. Stell dir das mal in einer Uni vor. Ein Professor, der seine Schüler misshandelt und die sagen, ja, dafür habe ich was gelernt. Okay.
Ja, müsste anders funktionieren.
Ja, es funktioniert ja auch anders. Es funktioniert ja anders.
Aber es hat sich ein bisschen etabliert sozusagen.
Ich glaube, das ist ganz lang nicht thematisiert. Also es ist ganz lang, glaube ich, ist es nicht outgecallt worden, dass es nicht okay ist. Weil gerade wenn wir uns die kürzlichen Vorgänge oder Vorkommnisse im Norden anschauen, das ist ja nicht so, dass es letzte Woche passiert ist. Da war ein Incident letzte Woche, sondern da reden wir ja von Jahrzehnten. Aber es hat halt niemand diesen ersten Impuls wahrscheinlich gesetzt oder es ist die Stimme nicht gehört worden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ein systemisches Thema vermutlich.
Wie würdest du jetzt sehen, dass man dass sich generell die Gastronomie da entwickelt. Ist frauenfreundlicher in dem Sinn auch, dass ich sage, ich kann jetzt eigentlich Köchin sein, auch mit Familie kann das gut arrangieren? Oder ist das immer nur ein Thema, wo man sagt, okay, man muss sich entweder für die Karriere entscheiden oder für Familie?
Ja, also für mich als selbstständige Person ist das natürlich was, was mich schon beschäftigt, wie ich meinen unternehmerischen Alltag sozusagen gestalten möchte. Ich glaube, das Thema, was wir in der Gastronomie einfach haben, sind die Arbeitszeiten. Und ich glaube, bevor wir jetzt anfangen, bei der Gastronomie da ein Modell zu finden und das zu verändern, weil wir haben halt Mittag- und Abendessen. Also ich kann das Abendessen nicht um 11 Uhr Vormittag machen, das geht halt nicht. Was wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, man würde im Bereich Kinderbetreuung ein bisschen mehr ausbauen oder das vielleicht einfach auch für den nicht weiblichen Part in der Beziehung die Möglichkeit für die Kinderbetreuung tatsächlich ein bisschen attraktiver auch machen, dass es nicht, keine Ahnung, der tolle Papi ist, der tatsächlich sich auch ums Kind kümmert, sondern dass irgendwo das ähnlich wie in Dänemark oder in Schweden zum Beispiel funktioniert, dass du halt wirklich diese Gewichtung auch von der Mental Load und tatsächlichen Arbeitsload, was Kinderbetreuung angeht, halt wirklich auch aufteilst. Und speziell, dass wir jetzt ja nicht in der Sekunde Dinge verändern können und ich kann jetzt auch nicht das System umreißen in Österreich, ich glaube, es macht, wenn man wirklich in der Gastronomie arbeiten will und man fängt vielleicht an und fängt der Ausbildung an, wäre mein Nummer-1-Tipp, dass man wirklich auf sein Bauchgefühl hört. Man schnuppert ja in einen Betrieb rein, man arbeitet da ein paar Tage zur Probe. In der Lehre hast du 3-monatige Probefrist, die nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die als Lehrling ist. Und man kann da schon gut reinfühlen, werde ich mich da wohlfühlen oder nicht. Und wenn das ein Betrieb ist, wo ich es nicht habe, das Gefühl, dann geh bitte zum nächsten. Wir suchen händeringend gute Leute.
Und es gibt da wirklich super Betriebe,
Superbetriebe,
wo man extrem viel lernt und wo man sich auch voll wohlfühlt und wo genau geschaut wird, dass man sich eigentlich gut einfühlen kann, sein Leben auch da gut managen kann.
Ja, es sind eben nicht alle Betriebe schlecht, aber vielleicht ist es einmal ein Betrieb, wo du es vielleicht von außen nicht erwartet hättest. Vielleicht ist es doch der kleine Familienbetrieb nebenan oder das Wirtshaus. Vielleicht ist es nicht gleich das große Sterne-Restaurant, das was auf jeder Titelseite drauf ist, sondern vielleicht ist es ein Restaurant im nächsten Ort zum Beispiel, das tolles Handwerk in der Küche macht, tolle Produkte verwendet, aber vielleicht einfach nur nicht diesen medialen Stellenwert und so weiter hat. Ich glaube, die sozialen Medien spüren da schon auch mit für rein, wie wir Gastronomie wahrnehmen und vor allem das Küchenthema halt einfach. Und ich finde es so schade, dass so wenig Frauen in die Küche gehen. Es ist so ein schöner Beruf. Die Form, das Handwerk, du kannst die wirklich in dem, was du tust, ein Stück weit verlieren. Alle Sinne werden damit bearbeitet. Es ist so ein schönes Handwerk. Und danach kann man es nur essen. Also, oder Gäste glücklich machen damit. Es ist wirklich, es lohnt sich. Aber nicht, sich dafür zu verbiegen und Misshandlungen in Kauf zu nehmen. Das lohnt sich nicht.
Nein. Aber Kochen natürlich auch jetzt als Amateur sozusagen, ist das natürlich auch immer Genuss, auch mit den Kindern und so weiter und selber einfach für sich zu sorgen. Mir ist immer voll gefallen, weil ich mag voll gern Geschmortes, aufgrund dessen, weil ich einfach gern mit meinen Kindern was mache und so weiter. Und dann das eine Sache ist, die ich am Vortag vorbereiten kann und dann am nächsten Tag, wenn man jetzt ein Küchengerät hat, was natürlich ein bisschen an Dampf zusätzlich generieren kann, braucht was nicht einmal übergießen, dann braucht gar nicht da sein, kann vielleicht noch am Berg gehen oder irgendwas und komme heim und bestes Essen. Und du bist jetzt auch, was Fleisch betrifft, habe ich vernommen, voll auf Geschmortes.
Ja, tatsächlich. Also ich finde, ein geschmortes Stück Fleisch, man kann auch Gemüse wunderbar schmoren, aber gerade bei Fleisch, finde ich, da merkt man wirklich, ob jemand kochen kann oder nicht. Weil ich sage immer, ein Steak, rosa Braten, ist jetzt keine Schwierigkeit, da misst man die Temperatur, die Sache ist erledigt. Aber beim Schmorgericht, da geht so viel auch Kochenergie rein in Form von Hitze. Dann diese unterschiedlichen Geschmacksstufen, die sich entwickeln, sei das jetzt bei der Maillard-Reaktion, wenn man das Gemüse anröstet oder dann später, wenn sich das Kollagen aus dem Fleisch löst und oft am zweiten Tag dann dieser Schmorbraten besser schmeckt als am ersten Tag, weil das total wichtig ist, dass sich das Kollagen wieder zetteln kann und nochmal gelöst wird. Also so ein Stück geschmortes Fleisch hat einfach so viel mehr als nur den Geschmack. Da merkt man richtig, ist das Tier gut aufgewachsen, hat es eine lange Lebenszeit gehabt, hat es Stress gehabt, wie ist der Koch, die Köchin damit umgegangen und gerade bei so einem Schmorgericht, da ist so viel kulinarische DNA einfach drinnen. Also liebe ich heiß.
Liebst du heiß, so wie Tirol in dem ja. Sinn? Als Tiroler Mädel hast ein Kochbuch herausgebracht, ja. Meine Tiroler Welt, wo es da wirklich auch kulinarisch jetzt auch von den Rohstoffen her voll in Tirol geblieben ja. bist und traditionelle Gerichte so ein bisschen einen Victoria-Kick gibst, aber schon sehr traditioneller ja. lässt. Voll ein schöner Band, zum einen mal zum Durchschmökern und lässige Anleitungen für traditionelle Küche eigentlich.
Ja, ja, es war tatsächlich das Finden des Themas für mein erstes Kochbuch, das ist ja mein erstes. Wir haben auch einen Dokumentarfilm dazu gemacht. Also man kann meine Tiroler Welt auch immer noch in der Servus TV Mediathek anschauen, 50 Minuten. Im Idealfall hat man meine Tiroler Welt Buch am Schoß, dann hat man die komplette 360-Grad-Experience. Aber
kann man dann nachreisen? Ist das so gedacht, dass man eigentlich
kann Tirol quasi so... Man kann die Betriebe so tatsächlich auch besuchen. Ich meine, wir haben jetzt über 4 Jahreszeiten gedreht, also... Mhm. Man braucht jetzt nicht ein ganzes Jahr tatsächlich, um Tirol abzufahren. Also man könnte das auch mit einem Ausflug verbinden und einmal dorthin fahren und sich dann zum Beispiel Lammfleisch holen oder bei dem anderen Produzenten das Bio-Demeter-Rindfleisch zum Beispiel. Und das Thema finden war gar nicht so einfach, weil das war 2021 tatsächlich, wo der Brandstätter Verlag auf mich zugekommen ist und ich habe am Anfang überlegt, ja, was will ich denn für Kochbuch machen? Mache ich ein vegetarisches Buch? Mache ich eins, was sich auf allergenfreie Küche spezialisiert? Ist es ein gesundes Kochbuch? Und irgendwann haben sie gesagt, naja, könntest du dich mit einem Tiroler Kochbuch identifizieren? Und ich so, ja sicher, ich bin ja eine Tirolerin. Und dann tatsächlich haben wir lange überlegt, wie wir es machen wollen, mit dem Ziel vor Augen, dass die Rezepte einfach sind, dass die Leute zu Hause umsetzen können, dass die Produkte natürlich extrem in Tirol, vielleicht Extended Österreich Bezug haben. Vereinzelt sind aber Exoten wie Pfeffer und Zitronen auch dabei, weil ich verschließe mir nicht ganz dogmatisch vor allem. Aber im Grunde ist dann eine schöne Mischung aus sehr traditionellen Rezepten wie Krassspatzel, Krasspressknödel, aber auch zum Beispiel einen geschmorten Lammbraten entstanden. Aber teilweise halt auch so ein bisschen, wie du sagst, mit dem Victoria Kick, ich glaube, das ist ein cooler Begriff, wie mein Kein-Bifter da, was mittlerweile eins von meinen Signature-Gerichte ist, die um die Welt koch, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist echt eine schöne Balance eigentlich.
Mhm. Voll cool, voll authentischer, muss ich sagen. Also jetzt in der Wahrnehmung von deiner Person jetzt, wo man einfach merkt, du bist der Landei.
Ja.
Im Grunde deines Herzens. Aber mit Kosmopolitin quasi in dem, wo es die Woche hin wirkst, ja. ist echt eine coole Kombination. Ich mag das immer voll gern, wo man das einfach auch nie vergisst, wo die Wurzeln ja. sind und trotzdem aber immer den Mut hat, auszugehen und auch ganz weit auszugehen. Du bist ja mittlerweile eine vielgebuchte Köchin, die was... ihre Schule quasi in die Welt trock, wirklich von New York bis keine Ahnung wo. Wo chattest du jetzt gerade herum und bringst dein Wissen unter die Leute?
Ja, das ist wirklich heftig. Hätte ich mir so nie gedacht, dass ich irgendwann mit meinem kürzlich mit Silber ausgezeichneten Meine Tiroler Weltkochbuch in New York City koche und dort Tirol kulinarisch vertreten darf. Also das war... Ich bin immer noch ganz.
Wo bist du gewesen? Madison Square
Garden? Es war Rockefeller Center, Radio Park, eine Outdoor-Veranstaltung. Cool. Eiskalt im November gewesen, aber es war es wert. Wir haben einen Vlog tatsächlich dazu gemacht. Gibt es auf meinem YouTube-Channel. Und das Coole war halt wirklich, allein schon die Wahl, welches Gericht koche ich denn da? Weil es sind 400 bis 500 Gäste waren, ich glaube irgendwas dazwischen. Und die kommen aus der ganzen Welt. Also du hast Leute aus Südafrika, aus Indien, aus Peru, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Kanada. Trifft den Geschmack von 500 unterschiedlichsten Personen mit anderen kulturellen Hintergründen, religiösen Gründen, die oft sich auf die Ernährung tatsächlich ja einwirken. Also mit Rind zum Beispiel wäre schon schwierig gewesen, mit Milchprodukten auch. Und für mich war das dann ein Thema, dass ich sage, na passt, ich mache mein inklusives Küchenkonzept, was ich bei Großveranstaltungen oft mache, und habe meinen Kein-Bifter damit genommen, das aus Kartoffeln, also Erdäpfel, Rohnen, roter Rübe und Aubergine besteht. Und es war richtig schön zum Sehen, wie man Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenführen kann.
Und hast jetzt da, nachdem wir jetzt in Österreich nicht immer so gut aufgestellt sind, was Gemüse betrifft, wahrscheinlich ist österreichische Gemüse nicht importiert, sondern hast schon vor Ort quasi die Rohstoffe genommen, oder?
Darf man ja gar nicht.
Also ja, stimmt eigentlich.
Ja, ist gar nicht so. Also darüber, was ich habe meine Messer dabei gehabt und habe geschwitzt, dass wir die abnehmen. Ein Gerät haben sie mir tatsächlich abgenommen. Das war so ein Stabmixer-Kombi-Ding, sondern es mal beim Zoll zupft. Aber an und für sich, du kannst nichts importieren. Mhm. Also das ist schwierig tatsächlich. Aber du kannst die Geschmackswelt kannst du sehr wohl dort wieder kreieren. Dadurch, dass ich ja nicht mit hochverarbeiteten Zutaten arbeite, sondern mit dem Naturprodukt, habe ich es, finde ich, sehr authentisch hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sehr cool. Voll schön. Ich finde es immer voll cool, wo man einfach Österreich, unsere Kultur oder beziehungsweise auch unsere Esskultur ein bisschen hinausdruckt, weil da haben wir echt wahnsinnig viel zu bieten.
Ja, und die Leute meinen, wir sind Schnitzel und Knödel.
Ja, genau.
So, ja, kennen wir super, Schnitzel und Knödel.
Kennen wir auch, voll gut, genau.
Voll gut, aber es gibt halt auch noch was anderes.
Ja, absolut. Und vor allem in deinem Kochbuch sieht man das auch, diese unglaubliche Vielfalt. Da ist der Rohstoff natürlich auch voll wichtig. Ja. Also du hast wirklich nur Rohstoffe aus Tirol genommen, was ja eh was
auch oder viel zu bieten Tirol hat. Veredelt werden, das auch.
Genau, ja. Und das heißt aber, dir ist der Rohstoff auch immer sehr, sehr wichtig.
Ja.
Wie stehst du zur Herkunftskennzeichnung? Das ist was, wo wir uns immer sehr einsetzen als Organisation, Landschaft Leben. Wir wissen einfach, dass das ganz wichtig ist, dass wir selber als Konsumenten mitentscheiden können, woher die Lebensmittel kommen. Jetzt ist das nicht immer für uns gleich sichtbar, weil man sehr oft, auch wo wir nachfragen, nicht unbedingt die Wahrheit erfahren, wo man essen geht. Manchmal ist es so, also man kann sich ja wirklich auch super Restaurants oder Gasthäuser aussuchen, die voll zu dem stehen, wie du jetzt auch sagst, was ja einfach wichtig zu wissen, wo die Sachen herkommen. Das Gasthaus des Vertrauens sozusagen, wo man jetzt wieder irgendwo mal ist und man weiß nicht genau, was kochen die, in der Karte steht nichts, ich frage nach und dann sagst du, alles aus Österreich, alles aus Österreich. Da weiß ich immer schon, okay, na wahrscheinlich ist ich jetzt doch vegetarisch dort. Und von daher wäre das natürlich eine Hilfe für die Gastronomie oder für die Gäste sozusagen, sie besser orientieren zu können, weil sie können ja noch immer noch aussuchen, ob sie in Österreich oder was anderes essen, wenn das deklariert wäre. Wie ist deine Sicht auf das, was die Herkunftskennzeichnung betrifft?
Also ich versuche bei so politischen Themen immer verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Also während ich zum Beispiel in mein Restaurant gerade was Fleisch angeht, was Fisch angeht, Gemüse, saisonmäßig sind wir halt gebunden, gell? Oder Gewürze zum Beispiel, genau nicht. Aber gerade was Fleisch, Fisch angeht, Milchprodukte angeht, habe ich schon immer stark versucht, tatsächlich aus der Region zu beziehen.
Was ist deklariert dann? Oder?
Ja, natürlich. Ja. Und das ist, glaube ich, für den Endkonsumenten immer ein gutes Zeichen. Wenn nicht dabei steht, was herkommt, dann ist es wahrscheinlich nicht erwähnenswert. So, weil sonst würde man es dazu schreiben, dass es von dem und dem Betrieb ist, mit Namen vielleicht sogar oder aus der und der Region. Und wenn einfach nur Forelle steht, dann wird es wahrscheinlich einfach eine Forelle halt von irgendwo sein und wahrscheinlich weiß er gar nicht, woher sie kommt. Mhm. Und während jetzt für mich persönlich diese Herkunftskennzeichnung für meinen Betrieb sicher von Vorteil gewesen wäre, weil dann hätte ich listenweise hinschreiben können, wo meine Sachen herkommen. Aber ich bin dann trotzdem jemand, der sagt, bevor wir jetzt direkt wieder auf die Gastronomie gehen, wäre es mir ehrlich gesagt ein Anliegen, dass man bei den öffentlichen Stellen zuerst schaut, wo die Lebensmittel herkommen. Weil ich sage immer, Gastronomie und Essen gehen ist eine Dienstleistung, die nimmt man in Anspruch. Die muss man nicht in Anspruch nehmen. Wenn ich aber mein Kind in die Kinderbetreuung schicke und das kriege ein Mittagessen, dann ist das sehr wohl was, wo ich nicht aus kann. Wenn ich Ganztagsbetreuung vom Kind habe, wenn ich mein Opa in die Seniorenresidenz schicke, wo es ein Mittagessen gibt, dann ist er auch dem Essen ausgeliefert. Das Gleiche gilt für Reha-Zentren und Krankenhäuser, die öffentlich sind. Und bei all diesen Stellen würde ich empfehlen, dass man zuerst einmal schaut, wo kommen denn diese Lebensmittel her tatsächlich, bevor man jetzt als ersten Schritt wieder auf die Gastronomen geht. Weil man darf nicht vergessen, am Ende sind wir dann trotzdem nur Handwerker und wir arbeiten und wir haben alle ohnehin unfassbar viel bürokratischen Aufwand. Es gibt mittlerweile so viele Siegel für die Gastronomie, für grüne Küche, für Slow Food, wie auch immer, dass ich finde, dass es jetzt eher an der Zeit wäre, wirklich einmal bei den öffentlichen Stellen einmal ganz genau hinzuschauen, was verwenden die denn tatsächlich.
Und nicht nur so überblicksmäßig, dass man...
Ja, so wie man es auch von den Gastronomen verlangen würde. Ich würde sagen, testen wir das doch zuerst einmal bei den öffentlichen Feldern und schauen, ob das wirklich ja in der Praxis umzusetzen ist. Weil wenn wir uns anschauen, wie das Thema mit der Allergenkennzeichnung in der Gastronomie gewesen ist, da ist 2014 die Gesetzesnovelle gekommen, niemand hat gewusst, was er machen muss. Nach und nach hast du bei der Wirtschaftskammer dann auch fragen können, dass es Schulungen dafür gibt. Komplett falsche Herangehensweise. Mhm. Ich muss zuerst schauen, dass die Infrastruktur steht und dann kann ich erst mit solchen Sachen kommen und nicht die Gesetze verändern, Leute zu was verpflichten und dann mit aus der Not heraus machen sie halt dann irgendwas. Und ich finde, wie gesagt, vielleicht machen wir es zuerst einmal bei den öffentlichen Stellen. Weil ich möchte wissen, was meine Oma im Altersheim isst. Weil die kann nicht aus. Mhm. Und die kann sich im Zweifel dann auch selber nicht mehr artikulieren und danach fragen.
Und für alle, die was essen gewollen, sagst du, soll man eigentlich jenes Gasthaus oder Wirtshaus aussuchen, wo uns halt wichtig ist, auch wirklich in der Karten lesen kann, wo die Sachen herkommen.
Die meisten schreiben es hin, weil ich bin ja auch stolz auf das.
Aber stimmt das immer?
das, glaube ich, kann man nicht verallgemeinern. Nein, ich glaube nicht, wie man aus kürzlichen Ereignissen aus Wien auch weiß, stimmt es nicht immer, wenn jemand schreibt, was für Zutaten er verwendet und dann waren es halt die anderen. Also nein, natürlich nicht. Ich glaube, Grundvertrauen muss man, also ich muss ein Grundvertrauen generell haben, wenn ich essen gehe, weil immerhin produzieren die was ich in meinen Körper reinlasse. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, natürlich als Konsument, dass man trotzdem mal kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das muss gar nicht immer aktiv sein mit, wo kommt da euch ein Zeug her, beweist man das so auf die Art? Sondern ich glaube, man kann sich auch so ein bisschen an dem orientieren, was kostet denn was, wie ist denn die Karte aufgebaut, wechselt die oft, ist die das ganze Jahr das Gleiche, haben die das ganze Jahr das Steak vom Tiroler Almrind auf der Karte? Oder ist das vielleicht einmal aus, so, weil Rücken ja nur begrenzt Steaks zum Beispiel hergibt und auch nicht 100-mal das gleiche Steak, sondern du hast 3-mal den Cut, 4-mal den Cut, 2-mal den Cut. Also das können immer so Signale sein, wo ich als Konsument, wenn ich es eben weiß, nicht alles essen muss, sondern mich halt auch entscheiden kann, weil ich halt auch die Wissensgrundlage dafür habe.
Das heißt eher Nose to Tail, also jetzt Kosthaus, was mehrere verschiedene Gerichte von verschiedenen Teilen hat, ist irgendwie glaubwürdiger, dass man da noch in Österreich draufsteht oder der Bauer draufsteht sogar oder keine Ahnung.
Genau.
Wir wollen natürlich nur ein Gericht hat und nur das Edelteil. Ja. Und das kriegst du dann irgendwann nicht mehr her.
Nein, genau. Und so ein Rind ist ja kein Zauberviech. Mhm. Also das hat halt unterschiedliche Fleischteile und die unterschiedlichen Fleischteile bedürfen einer anderen Zubereitungsvariante. Ich kann nicht alles schnetzeln. Ich kann nicht aus allem ein Gulasch machen, aus allem einen Braten machen. Was ich kann, ist alles faschieren. Das geht tatsächlich. Also wenn er lokal wirklich nur Lasagne anbietet, dann würde ich und das draufschreibt, dass es nur von diesem Rind ist, dann kann das wahrscheinlich gut sein, weil du kriegst echt viel Verschiedenes raus aus so einem Rind. Aber an und für sich ansonsten würde ich als Konsumentin, wenn ich essen gehe, orientiere mich immer dran, wechseln die Karte. Oft gibt es immer wieder was anderes. Ist vielleicht einmal ein Fleischgericht aus tatsächlich, steht dabei, wo es herkommt, weil, das sind wir wieder beim Punkt, wenn ich ja schon regional einkaufe und diesen mittlerweile ja oft auch mehr Preis sozusagen als Betrieb mitnehmen, dann schreibe ich es ja auch hin. Es ist ja ein Verkaufsmerkmal. Also wertet mein Gericht ja auch auf, rechtfertigt dann ja bestimmte Preise, die ich vielleicht festlege, weil mein massenproduziertes Huhn aus Italien, wo der Kilo 3-4 Euro kostet, im Vergleich zum Biohuhn, wo man 20 Euro aufwärts sind, natürlich eine ganz andere Preiskategorie auch ist. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich gut informieren, glaube ich, vorher als Konsument, glaube ich. Wenn es ein wichtiges ist, glaube ich, muss man sich halt vorher informieren.
Und wenn es in der Karten steht, natürlich müsste es rein theoretisch stimmen
mittlerweile. Ja, dann würde ich mal drauf plädieren, ich hoffe einfach, dass nicht mehr so viel...
Man hofft und grundsätzlich ist es auch so, dass seit September 23 muss ja eigentlich stimmen, also kann man zumindest rechtlich hervorgehen, wo man das weiß.
Hat man vorher lügen dürfen?
Naja, es ist nicht kontrolliert worden, beziehungsweise gesetzlich nicht geregelt gewesen, dass es stimmen muss. September 23
absurd.
Ist es so.
Ja? Das ist absurd.
Absurd.
Das ist Konsumententäuschung.
Ja, eigentlich. Also ich praktiziere das schon seit über 10 Jahren, dass ich nachfrage, woher das Essen kommt. Und ich würde mal sagen, 50-50, also 50% der Fälle wäre ich angelogen.
Woran erkennst du das?
An dem mittlerweile, wie es gesagt wird, zum einen, oder dass ich einfach nochmal nachfrage, weißt du, wo einfach grundsätzlich so ein Bausch und Bogen gesagt wird, wie mal es aus Österreich, dann sage ich wirklich, weil mir ist das wirklich wichtig, weil ich weiß, wie produziert wird, also kannst du mir nochmal in der Küche nachfragen. Und dann ist meistens dieser zweite Schritt, wo sie sich nicht trauen,
was
sie frage nochmal nach, und dann kommen sie aus und sagen, na doch nicht, ist doch aus Ungarn, ist Händel, der steirische Bockhändelsalat ist Händel aus Ungarn. Und das Witzige ist, dass ich verstehe schon in der Gastronomie, weiß ich selber, ich war als Studentin immer in der Gastronomie gearbeitet und so weiter. Du willst einfach deine Gäste zufriedenstellen und so weiter und möchtest auch nichts nicht beantworten oder sowas, wie man es nicht wissest. Obwohl es vielleicht nicht weißt, willst du irgendwie natürlich so allwissend sein oder so irgendwas, weiß ich ja selber, dass das vielleicht einen so ausrutscht vielleicht sogar. Und darum nehme ich das dann wahr und dann frage ich nochmal nach. Und wenn das dann ist, dann ist sehr oft so, also meistens, dass es eben nicht aus Österreich ist und von daher weiß ich das einfach jetzt, dass ich eigentlich, ja, wenn ich nicht ganz die richtige Antwort kriege, weil es ist schon was Selbstbestimmtes, wo die Leute wirklich wissen, wo es herkommt. Ja. Oder dass sie nachher sagen, hast du noch Karten nicht gesehen oder so irgendwas. Was nicht, oder bei uns kommt alles daher. Ich meine, wahnwitzige Sachen auch erlebt, wo man eine Kölnerin dann gesagt hat, war armer Betrieb, wo in der Karten eben gestanden ist, alle tierischen Produkte sind Österreich. Und dann frage ich so rhetorisch nach, ist er aus Österreich oder ist Rindfleisch? Und nachher sind sie, nein, aus Argentinien. Und ich, oh Gott, die Karten. Dann habe ich gedacht, dann bin ich zufällig beim Chef vorbeigekommen, habe noch einen Spinatknödel, glaube ich, gegessen oder irgendwas. Dann bin ich beim Aussiegen, hat mein Mann gesagt, das ist der Chef. Dann habe ich gesagt, du, jetzt muss ich das schon sagen, das ist ja voll arg, ich habe in der Karten stehen in Österreich. Und dann sage ich, ja, wie kommst du jetzt auf das, dass das Argentinien ist? Und dann ist die Kölnerin vorbeigekommen und die hat ausgeholfen eigentlich nur. Und dann hat sie gesagt, ah, das habe ich gesagt, weil das hat so gelungen, als wollte ich was Besonderes und sie wollte was Besonderes draus machen und Österreich ist offensichtlich für sie jetzt nicht so gut wie Argentinien.
Oh, deshalb hat sie Gott.
Sich also auch voll, also ein Missverständnis, was
oh,
sie dann
Gott.
Genau, aber soll sicher die Sachen passieren. Ich finde das voll lustig.
Das ist so ein Unfall, wenn man nicht wegschauen
ja,
kann.
Ja, genau. Wow. Echt, aber einfach die Unwissenheit, wo man sich denkt, nein, ja. Jeder redet vom argentinischen Rindfleisch und ja. Das muss ja super sein. Und dann wollte sie in der Situation eigentlich das Gericht noch besser stören ja. Und geht eigentlich von dem weg, was für mich besser gewesen war. Ja. Also jetzt auch sowas gibt es und darum voll spannend, ja. was man da so alles erlebt, wo man wirklich nachfragt. Ja. Und ich frage ausnahmslos nach und dann merke ich schon, dass ja. Manchmal so ein bisschen, also mittlerweile muss ich sagen, merke ich es. Aber natürlich hundertprozentig kann ich mir nie sicher sein.
Und gerade wenn du das Stichwort argentinisches Rindfleisch sagst, weil das ist so ein Thema, wie ich damals angefangen habe bei uns im Betrieb. Wir haben damals Wirtshausküche gemacht, mittags 60 Leute, abends 60 Leute. Da war nichts mit regional. War tatsächlich auch das Preisniveau nicht so, dass sich das ausgegangen wäre. Und da mache ich auch kein Geheimnis draus, dass ich das bei uns implementiert habe, weil ich mir einfach dann gedacht habe, so, ich finde das voll deppert, dass ich nicht weiß, wo es herkommt. Mein unternehmerisches Hirn früher hat schon verstanden, da kann ich ja draufschreiben, wo es herkommt. Außerdem supportet man dann halt direkt auch Familien. Und tatsächlich war die Suche nach einem regionalen Produzenten, mit dem du auch auf einer planbaren wirtschaftlichen Basis arbeiten kannst, war gar nicht so leicht. Weil man darf. Und das ist, finde ich, das, was in Tirol so ganz speziell ist, wird es für den Salzburg nicht anders sein, aber wir haben doch sehr viel einfach klein strukturierte landwirtschaftliche Betriebe, die ganz oft Sachen im Nebenerwerb sozusagen produzieren. Und die sind mit ihrer Zeit echt am Limit. Die haben oft Familie, dann haben sie die Landwirtschaft, bitte, wer macht im Nebenerwerb Landwirtschaft machen. Also die Menschen haben eine Leidenschaft dafür, wo die ich einfach nur bewundern kann. Das ist so eine harte Arbeit, eine körperliche. Du hast nie einen Tag frei. Du kannst niemandem sagen, du kriegst morgen was zum Essen. Ich fahre jetzt, keine Ahnung, ins Kino und auf Nacht gehe ich dann nur aus und dann komme ich nicht mehr. Also ich finde Respekt vor alle, die sowas machen. Also nicht nur im Haupt-, sondern auch im Nebenerwerb. Und dann war es eben für mich so, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt eben jemanden finden, der mir eben regionales Rindfleisch halt zur Verfügung stellen kann. Weil wir brauchen so viel Rindfleisch. Und mit meinem Papa habe ich damals eben viel geredet und er hat gesagt, boah, ist super schwierig, regional, einmal ist die Qualität gut, einmal ist die Qualität nicht so gut. Und ich bin dann wirklich auf diese Spurensuche gegangen, so was bedeutet denn Qualität eigentlich, was macht das denn aus für uns? Und auch mit den Gästen viel geredet tatsächlich und wirklich über viele Jahre ganz viele verschiedene Meinungen zusammentragen. Und für die meisten ist einfach ein gutes Rindfleisch eins, das zerdrucken kannst am Gaumen. Dann ist es ein gutes Rindfleisch.
Schmutz.
Genau. Und ich habe dann halt mit, ich habe dann zum Glück eben in dem mit der Hof Knollen in Söll einen Partner gefunden mit der Familie Eisenmann, wo ich sagen muss, die waren so cool, weil ich bin als Gastronomin hingegangen und habe gesagt, hey, woran liegt es, dass Tiroler Rindfleisch manchmal einfach zache ist? Das hat nicht immer was mit dem Koch zu tun. Definitiv nicht. Wie kann das sein? Und wir sind dann so intensiv in die Materie reingegangen. Also wir haben es mit dem Film und mit dem Buch geschafft, finde ich, sehr gut auf den Punkt zu bringen, worum es geht. Aber man muss sich das halt so vorstellen, bei uns, gerade wenn wir Berge haben, Rinder und wie Menschen, die haben ihre eigenen Charaktere. Manche bewegen sich mehr, manche bewegen sich weniger. Und je mehr sich ein Tier bewegt, desto mehr wirkt sich das eben auch auf die Muskelmasse aus. Das Thema mit der Alm. Wir wollen alle Kühe, die auf der Alm sind, aber für die Kuh ist das Stress. Die kommt auf die Alm auf sie. Also mein Bauer tatsächlich schickt seine Kühe auf die Alm, aber die nehmen am Anfang ab, weil der Anstieg da auch wie anstrengend ist. Dann ist eine neue Umgebung, die müssen sich eingewöhnen. Das ist alles, was nicht so ohne ist. Dann die konventionelle Zucht sieht das nicht vor, dass die wahnsinnig alt werden. Die Rinder zwischen 16 und 18 Monaten werden die meistens geschlachtet. Bei meinen Bauern sind die 30 Monate alt. Das heißt, die sind aus diesem frischen Erwachsenenalter aussehen, sind um ein Jahr teilweise älter, haben mindestens einmal mehr die Alm noch gehabt, haben eine längere Lebensdauer, leben in einer Herde, wie es halt bei dem halt da halt üblich ist. Und man merkt einfach dann beim Arbeiten tatsächlich, und vielleicht ist es Einbildung, vielleicht auch nicht, aber ich merke einfach einen Unterschied, dass das Produkt mehr Inhalt hat. Es ist nicht nur einfach ein Stückchen Fleisch von irgendwoher, sondern ich weiß, ich habe das Rind, was man als letztes im Ganzen gekauft hat, ich habe es verabschiedet, ich habe das gesehen noch am Tag davor. Und er bringt das persönlich zum Schlachter hin. Und ich weiß, das war jetzt 30 Monate bei ihm oder 28, in dem Dreh halt. Und er hat es zum Schlachter gebracht, es ist stressfrei gestorben und mein Geld geht direkt zu einer Familie, ohne Umwege über x Konzerne. Und die Wertschöpfung bleibt in der Region, die Familie hat was davon, die kümmern sich um die Bodengesundheit, da haben wir alle was davon, wenn sich Landwirte um den Boden kümmern können. Und das sind, das ist, es geht viel, es geht, was ich damit sagen möchte, es geht bei einem guten Stück Lebensmittel geht es um viel mehr als nur um den Geschmack. Es geht um viel, viel, viel mehr. Weil Fakt ist, eine Weidegans schmeckt nicht so geil wie eine ungarische Mastgans. Die ist magerer, die hat nicht so viel Fett, die ist nicht aufs Maximale an Effizienz gefüttert. Die ist einfach anders von der Textur her. Die ist vielleicht ein bisschen fester. Die muss man vielleicht etwas vorsichtiger schmoren, damit sie nicht austrocknet. Aber dieses Grundwissen um die Lebensmittel und um das, was das für mich in der Küche bedeutet, wenn es auf eine gewisse Art und Weise aufwächst, ich finde, da ist es echt wichtig, dass man das Wissen halt nach draußen tragt.
Mhm. Wer könnte das besser machen wie der Kocher oder die Köchin, ja, die was dann...
Wenn sie sich auseinandersetzen, genau, damit.
Das mittransportiert, ja, diese Geschichte. Also, ja. Ich merke immer, wenn du das natürlich weißt, beißt ganz anders ein mit einer ganz anderen, ja, Erwartung. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von unserer Zweinutzungsrasse quasi beim Rind. Einfach. Und natürlich ist das eine alte Kuh, ja, die dann geschlacht wird. Aber ich finde einfach voll lässiges Leben eigentlich, ja, und auch voll gut genutzt in dem Sinn, dass man wirklich das Optimum auch rausgeholt hat, ohne jetzt, ja, auf Kosten der Tiere eigentlich. Und das finde ich schon voll lässig, dass wir da eigentlich eine Sicht auf das haben und gleichzeitig erhalten wir unseren Lebensraum und nutzen ihn als, ja, Tourismusraum, der was ja für Tirol auch ganz massiv wichtig ist.
Genau, und gerade Landwirte oder auch zum Beispiel Jäger, also in meiner Kochschule gibt es Kurse zu unterschiedlichsten Themen und unter anderem eben auch Wild. Und mein Onkel ist Jäger und der hat glaube ich, zwei, drei zusammenhängende Eigenjagden, ist er im Silbernen Bruch, das ist irgend so ein geheimer Jägerzirkel. Halt voll viel drauf, ich bin voll stolz auf ihn. Ich sag's immer ganz stolz. Und von dem kriege ich ausschließlich das Wild. Und ganz viel vergessen einfach immer, dass ein Jäger nicht grundsätzlich oder Jägerin nicht grundsätzlich eine Person ist, die gerne in den Wald schießen geht. Also in den seltensten Fällen gehen die schießen. Die kümmern sich um den Forst, die kümmern sich um den Wildbestand. Die schauen, dass das alles gesund ist und alles gut ist. Und das ist, die haben echt eine wichtige, ganz eine wichtige Aufgabe für die Natur. Genauso die Landwirte. Also wenn wir auf die Almen keine Landwirte hätten, dann konnte niemand wandern gehen, nirgends.
Hätte man keinen Tourismus.
Gar nichts, genau. Also es ist ja dann trotzdem irgendwo ein Kreislauf, den wir haben. Also wir kennen ja nicht, also ich sage immer, es sind halt Nutztiere, weil wir sie halt nützen. Die Kuh hat halt sonst recht wenig, wenn die ganze Welt gut Eiderbichl ist, dann braucht man ja auch Geld, um das zu finanzieren, dass die Kuh da steht zum Beispiel. Aber man kann halt ein Leben mit Inhalt füllen oder halt auch nicht. Und am Ende des Tages stirbt ein Tier für uns, also oder wir töten es, so es stirbt nicht, wir töten es und es wird nicht zu Tode gestreichelt, sondern man setzt da bewusst das Ende. Aber ich bin der Überzeugung, dass das, was zwischen Anfang und Ende passiert, einfach unfassbar viel Gewichtung einfach hat.
Also der Nutzen von den Dingen, hat man vielleicht einen Zugang oder nicht,
ja,
ist eigentlich für mich auch immer sehr wesentlich. Also ich finde Nutzpflanzen auch lässiger wie Zierpflanzen. Nutztiere lässiger vielleicht wie ein Hobbytier. Ich weiß es nicht, und auch von mir, vom Leben wahrscheinlich erwarte ich mir auch was. Ich möchte gerne das Leben maximal auskosten und nutzen, in dem Sinn, dass ich auch wirklich was bewege und was,
ja,
was entstehen lasse. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch ähnlich wie du jetzt, wenn ich das so vernehme, mehr auf das ausgerichtet, dass man irgendwie Nutzen irgendwie, ja, raustragt. Und wo man das aus der Perspektive betrachtet, finde ich eigentlich so ein Leben, ja, noch ein voll lässiges, wo ich da allem dazwischen habe und keine Ahnung, eben auch grundsätzlich ein Nutztier, wo es nur lebt aufgrund dessen, weil sonst würde es, wie du sagst, wir haben ja keine Rinderherden mehr in Österreich, die fast dann da
die
durchziehen.
Durch die Gegend. Genau. Das haben wir in Irland, haben wir das noch. Ja. Was übrigens auch ein cooler Standort ist. Also hätte ich mir so nicht gedacht tatsächlich.
Ja?
Ja.
Machst du auch was?
Vielleicht ein Zukunftsprojekt. Also okay. Mir ist es schon so, dass ich in meinem Restaurant habe ich einfach immer nur mit österreichischen beziehungsweise bei Fleisch tatsächlich von meinen Produzenten Produkte gearbeitet. Aber für mich ist regional kochen, wenn ich dann zum Beispiel in Frankreich bin, dann würde ich jetzt nicht mehr Fleisch aus Kufstein mitnehmen. Das gibt nur da gute Produzenten, weißt du, wie man. Und tatsächlich für mich, und das ist das Schöne an meiner Arbeit tatsächlich, ich bin einfach so neugierig und versuche wirklich, mein Wissen konstant zu erweitern. Und gerade meine Tiroler Welt als Buch, man meint immer, dass das Leute schreiben, die allwissend sind, so, die schreiben Bücher. Aber für mich war meine Tiroler Welt so eine intensive Lernreise, auch tatsächlich. Ich habe mich so intensiv mit Produzenten und mit Produkten und ihren Ängsten und Sorgen und Hindernissen und was gut läuft und was schlecht läuft, auseinandergesetzt, dass ich einfach jetzt wirklich das Selbstbewusstsein habe, mich da hinzusitzen zu dir und mir eine eigene Meinung oder Sichtweise draus zu basteln. Und ich glaube, am Ende geht es bei so Sachen wie bei meinen Kochkursen oder bei so einem Podcast, ich möchte dann eben den Finger auf Leute zeigen und sagen, du machst es falsch, weil du kaufst kein regionales Fleisch ein. Aber mir geht es im Grunde darum, dass man zumindest das Skillset hat, um eine Entscheidung zu treffen. Und dieses, weil man es halt immer schon so gemacht hat, vielleicht einmal hinterfragt und vielleicht einmal anders macht. Einfach nur einen Impuls setzen. Das ist alles, was ich mit meiner Arbeit machen möchte. Nicht niemanden bekehren, aber vielleicht probierst du mal was anderes.
Ich finde es sehr voll schön, dass sie mehr und mehr Köchinnen und Köche auf die Reise machen, auch wirklich zu schauen, wo kommt das Lebensmittel her, wo kommt der Rohstoff her, auch sich voll gut mit Produzenten vernetzen, gegenseitiger Austausch passiert, das ist nämlich auch einfach voll wichtig, weil wir produzieren hin, es muss eine Köchin dann das verarbeiten können und genauso die Anforderungen kann ja nur die Köchin wissen und auch ein Verständnis dann, wie du jetzt auch voll cool erklärt hast, ist auch voll wichtig, dass ich einfach weiß, okay, wenn ich das haben will, den Almochsen, dann ist er auf der Alm und dann hat er andere Voraussetzungen, wie wenn ich den jetzt einfach in den Stall entmäste und wirklich nur schaue, dass der halt die beste...
Oder argentinisches Rind, was immer gleich ist.
Genau.
Also ganz egal,
da ist
wie
natürlich
alt,
jetzt gleich, genau.
Schlecht.
Kannst eigentlich voll gut verarbeiten wahrscheinlich.
Super, toll. Ja. Unfassbar toll. Eine Anekdote war für mich, das war 2018, habe ich die Küche frisch übernommen daheim. Habe ich damals noch im Großhandel Fleisch bestellt und habe langsam versucht umzustellen auf Österreich. War echt nicht einfach, aber habe ich versucht, haben es mir Schulterscherzel geschickt, eben vom Rind. Schaue ich auf den Lieferschein, steht da 4 Euro irgendwas drauf. Denke ich mir so, das kann kein Österreichisch sein. Also das ist das erste Indiz, das kann nicht sein. So, dann schaue ich nach, dann steht halt Rumänien oben. Mhm. Dann rufe ich meinen Lieferanten an und sage, ich habe österreichisches Schulterscherzel auf der Karte stehen. Das kannst du abholen, kann nichts machen mit dem, bring mir bitte ein neues. Ja, nein, er hat kein österreichisches, deswegen hat er mir halt das geschickt.
Ah, das kann passieren, obwohl du sagst, du bestößt ein österreichisches.
Ja, haben sie halt dann keins gehabt.
Und dann schicken sie da anders, ohne
das. Normal wäre cool, wenn er mich anrufen hat, aber hat er halt nicht gemacht. Und auf jeden Fall rufe ich ihn halt und sage, ja, das kannst du wieder abholen. Dann sagt er zu mir, nein, kann das nicht mehr. Er storniert es mir aus, ich muss nicht zahlen. Aber was ich damit dann mache, ob ich es wegschmeiße oder sonst was tue, ist meine Entscheidung, weil er kann ja nicht, was auch gut ist, aber er kann halt nicht sicherstellen, ob ich das konform gekühlt habe. Also es hätte sein können, dass ich 6 Stunden draußen liegen gehabt habe und er mir dann zurückgebe und er kann das dann weiterverkaufen. Also die Risiken verstehe ich total. Mhm. Und dann hat er gesagt, wegschmeißen. Sag ich, ja na wegschmeißen tue ich es jetzt auch nicht. Also ich schmeiße nicht ein Lebewesen in den Müll. So, natürlich habe ich es nicht auf die Karten geschrieben, sondern das Gericht hat es nicht gegeben an diesem Tag. Aber ich habe es trotzdem gekocht, weil ich mir gedacht habe, ja okay, dann essen halt wir das. Mhm. So, bevor ich es jetzt in den Müll schmeiße, ist es immer nur ein Lebewesen. Und dann koche ich das und das war das Zarteste, was ich jemals gekocht habe. Und im Austausch mit meinem Bauernhof, also mit dem Rinder im Bauernhof, natürlich war es das Zarteste, was ich jemals gegessen habe, weil dieses Rind gleich ist. Also das frisst das Gleiche, die gleiche Menge, bewegt sich kontrolliert, wächst kontrolliert, hat keine Reize, dass es irgendwie auch noch irgendwie aus der Reihe tanzen könnte. Natürlich schmeckt dieses Fleisch zart, weil wir null Individualisierung im Produkt haben. Und das war das, was mir dann so richtig zum Denken gegeben hat, wo ich seitdem auch wirklich in der Kochschule vehement darauf hinweist, dass ihr halt sagt, wenn ihr mal was Regionales kauft, es kann gut sein, dass ihr eure Zähne mal verwenden müsst. Aber nicht, weil es nicht zum Kauen ist, sondern weil halt ein hochwertiges Stück Fleisch halt einfach ein bisschen an Widerstand hat. Das muss nicht alles so sein, dass ich es mit der Zunge zerdrücken kann. Muss echt nicht sein. Also das kann kernig sein. Das kann schon ein bisschen eine Substanz auch haben. Und das war für mich richtig, richtig augenöffnend, muss ich echt sagen. Bei so einem Bergrind muss die echt, also da ist das Weichschmoren gar nicht so easy. Aber bei dem Billigfleisch habe ich mir echt gedacht, scheiße, wenn ihr das meine Gäste gibt, die finden das sicher voll geil. Die werden sicher sagen, ist das toll, ist das zart, da schmeckt mir die regionale Qualität. Das hätte ich dann gehört von einer.
Aber dann muss man natürlich vielleicht auch die Wahrheit erzählen und sagen, dass das eben
das nicht ist. Deswegen verzöge ich das halt, aber mir das wichtig
voll.
Ist.
Ja. Es ist sehr voll spannend, das auch immer wieder zu hören. Und ich glaube, wir dürfen beim Fleisch auch unseren stärksten Muskel, unseren Kaumuskel auch betätigen, der ja eigentlich auch unsere Verdauung voll aktiviert.
Danke.
Und wo wir dann eigentlich in Vollen gehen können, auch von der Verwertung dessen, was wir da eigentlich essen.
Ganz genau.
Und da, ich meine, natürlich, weiß ich nicht, der Trend geht hin, dass man mehr und mehr verschieren, da ist dann eh wurscht, welcher Fleisch das eigentlich die Basis ist.
Gibt es aber auch Gesetze dafür, wie groß das sein muss? Also das dürfen keine Reste sein, möchte ich nur kurz sagen.
Ja, aber ich denke jetzt, wenn es ein bisschen älteres, weiß ich, wenn es jetzt zum Beispiel eine alte Kuh ist oder so irgendwas.
Ach so, ja, dann, das ist super faschiertes.
Dann ist es super faschiertes, aber zum Kochen halt schwierig.
Suppe, tolle Suppe, tolles Siedefleisch, finde ich super. Und das kann man immer noch alles pullen, zupfen, irgendwie was Zeittagsschmartes machen. Was man wahrscheinlich nicht kann, ist, habe ich noch nie ausprobiert, aber Kurzbraten stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Aber dann mache ich halt das Suppen. Also bevor ich es weg... dann mache ich halt eine ganz intensive Schü oder eine Suppe oder ein Pult irgendwas draus.
Was eigentlich voll gut alles ist. Voll, voll gut, gerne
generell. Aber das ist halt kein rosa gebratenes Filet.
Ja.
Ja, aber das ist ja nicht, das Gericht, das Tier ist doch nicht nur rosa gebratenes Filet. Das können auch mal Gerichte sein, sage ich mal, die schier ausschauen, aber gut schmecken. Gerade daheim. Muss ja nicht vor allem ein Foto machen und Gott und die Welt sehen, was ich esse.
Ja, ich glaube, meistens gewinnt man keinen Contest, wo man daheim kocht, aber wo man einbeißt und das für gut befindet, dann ist sie ja
eigentlich. Und wenn man weiß, dass gute Zutaten drin sind. Ich finde, das ist schon...
Das schmeckt sowieso viel besser.
Ja.
Also das ist...
Ja. Macht viel mehr, also ich finde diese Achtung vor dem Lebensmittel und dass ich weiß, hey, das hat der Andreas, dieses Seirind, das macht schon was mit mir. Also wenn du weißt, ich habe 270 Kilo, glaube ich, waren es Rindfleisch dann, die du halt dann einpackst, verwertest, vakuumierst, eingefrierst, weil sowas gefrieren wir ja ein, ich verwalte nicht 200 Kilo an einem Tag. Wo im Übrigen, hochwertiges Fleisch ist nach dem Aufdauen nicht schlecht. Also viele Leute meinen immer, eingefrorenes Fleisch ist automatisch schlecht. Naja, das massenproduzierte Fleisch, was keine gute Qualität vorher hat, hat auch nach dem Aufdauen keine gute Qualität. Aber wenn ihr auch hochwertiges Rindfleisch habt, dann ist das, speziell wenn es aus den Bergen kommt, nach dem Aufdauen manchmal sogar noch besser, als wenn ich es frisch verwertet hätte, weil sich die kleinen Eiskristalle in die einzelnen Muskelfasern quasi dazwischen halt ausbilden und durch diese Zacken, die sie haben, das Fleisch leicht anritzen. Das heißt, es wird automatisch zarter nur durchs Einfrieren und Aufdauen. Gibt sogar in der Karibik Fische, die du zuerst einfrieren musst und dann aufdauen kannst, bevor du sie zubereitest. Weil du die sonst nicht beißen kannst, nicht schneiden kannst, gar nichts machen kannst.
Mhm. Also?
Mischpakete kaufen, genau. Einfrieren. Lieber so, als dass man dann aus Notgründen halt zum Fleisch greift, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Wenn alles wichtig ist, was uns eigentlich alle schon sein sollte.
Es gab, glaube ich, voll viele Tipps und Tricks, die du uns mitgeben könntest. Und das kannst du, nämlich in deiner Kochshow, Hey Victoria, die man auf YouTube, glaube ich, anschauen kann. So einzelne, zu verschiedensten Themen. Ich habe jetzt, glaube ich, zu einer Rindsuppe, was sowas gehört.
Genau. Ja.
Sehr lässige Hints sind da dabei. Immer ein bisschen wissend zum Essen, was mir natürlich persönlich voll taugt, dass du das immer zwischen die Zeilen, also zwischen Kochen eigentlich auch immer einfließen lässt, dass man ein bisschen was lernt zum Lebensmittel. Und ja, also falls euch das jetzt noch nicht genug war, dann gibt es Victoria in geballter Version nochmal bei deinen Kochshows und generell in den Kochkursen sozusagen kann man auch mit dir kochen lernen.
Ja, da kann man dann echt live mit mir kochen. Die finden halt in Kufstein immer statt. Also wenn man jetzt einen weiteren Weg hat, vielleicht mit einem Kurzurlaub verbinden und einen Besuch bei meinen Produzenten.
Genau, das finde ich voll lässig.
Wir machen auch Exkursionen tatsächlich zum Rindfleischproduzenten. Cool. Wow. Ja.
Weil ich finde, in Frankreich macht man das, gibt es ja richtige Reisen, kulinarische Reisen, wo man einfach noch von einem Restaurant zum anderen und dazwischen immer die Veredler eigentlich besucht. Unglaublich, also wo ein Freund von mir auch in Frankreich, was machst du? Ja, sie fahren jetzt eine kulinarische Reise, dann noch reisen sozusagen.
Ja.
Und da denke ich mir, kann man in Tirol auch machen, mit deinem Kochbuch im Talon und mit verschiedensten Produzenten, die man da abgrasen kann.
Ja, ich wäre generell, also ich wäre voll für so geführte Reisen organisieren. Also wenn sich da jetzt in die Kommentare vielleicht, weiß ich nicht, 10 kulinarisch begeisterte Menschen finden, dann finden wir einen Termin und wir machen einen kleinen Roadtrip.
Ich bin dabei.
Das wäre cool. Ja, voll, du musst unbedingt mit. Wir quatschen die Leute nieder.
Ja, Halleluja. Naja, voll schön, dass ihr mit dabei wart. Und Victoria, danke für deine Zeit und für deinen Input. Voll lässig, um ein bisschen bei dir einzutauchen in deine Welt sozusagen. Und ein bisschen was mitzunehmen für die eigene Kulinarik beziehungsweise für die eigene Küche vielleicht.
Danke, war mir eine Ehre, mit dir zu quatschen. Endlich.
Voll schön, dass du mit dabei warst. Und ihr, wenn euch es gefallen hat, was ihr da hört, dann kennt ihr uns natürlich, falls ihr uns nicht folgt, gern folgen. Noch ein versammt ihr keine einzige Folge mehr und seid immer mit dabei, wenn es heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Danke fürs Mitdabeisein. Pfiat euch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.